Eine Millionärin aus Ostfriesland verschwindet wie vom Erdboden. Keine Zeugen, keine Hinweise. Es wird zu einem der größten Kriminalfälle Norddeutschlands. Weil auch immer wieder sehr skurrile Dinge passieren, so mischt sich irgendwann beispielsweise auch ein Hellseher in die Ermittlung ein. Tatort diesmal leer. Mein Name ist Julian Reusch und ihr hört Tatort Nordwesten, den True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Und diesmal haben wir einen wirklich außergewöhnlichen Fall, den ich natürlich nicht alleine bespreche. Dafür ist an meiner Seite Pia Miranda. Sie ist Redakteurin für Ostfriesland. Hallo Pia, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, hallo Julian.
Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, will ich euch noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen inzwischen schon. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Du warst ja schon mal da, wir hatten schon mal einen Fall besprochen, der in Wittmund gespielt hat, ich erinnere mich. Den verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, aber heute sind wir in einem anderen Ort in Ostfriesland, denn es geht nach Leer. Besser gesagt, springen wir auch zu Anfang November 2016. Hier beginnt unsere Geschichte, Pia.
Tatsächlich müssen wir schon ein bisschen früher anfangen, denn wir sind im Oktober 2016 und da fällt Freunden auf einmal auf, dass ihre Freundin gar nicht zu einem Termin kommt. Das nehmen sie dann einfach erstmal so hin, wundern sich, weil sie eigentlich eine ganz zuverlässige Person ist. Ein paar Tage später, dann Anfang November, wird dann aber klar, Mensch, das ist doch ganz komisch, dass die einfach nicht mehr auftaucht, die meldet sich gar nicht mehr. Und dann wird eine Vermisstenanzeige rausgeschickt und dann veröffentlicht die Polizei eine Vermisstensuche und es geht um die Frau Dr. Gerda Basse.
Eine sehr bekannte Persönlichkeit, über die wir später noch ein bisschen mehr sprechen werden.
Genau, Dr. Gerda Basse, die ist auf einmal weg. Und es wird gefahndet, es wird gesucht. Und kurz darauf wird auch jemand festgenommen. Es soll sich dabei um einen Mitbewohner, ihren Liebhaber handeln, der dann auch gesteht, ja, ich habe die Leiche abtransportiert, aber ich habe sie nicht getötet. Und daraufhin beginnt so ein ganzes Mysterium, das den ganzen Nordwesten eigentlich in Atem hält. Wo ist Dr. Gerda Basse?
Das wird wirklich über viele Monate die ganze Region beschäftigen, weil du sagtest ja auch schon, vieles so mysteriös auch die ganze Zeit war.
Genau, also es ist so, dass die Öffentlichkeit davon, glaube ich, nicht so richtig viel mitbekommt. Man lebt sein Leben und zwischendurch bekommt man immer wieder Nachrichten, ja, wo ist denn Dr. Gerda Basse jetzt? Es ist dann ja rausgekommen, was die Polizei auch immer wieder veröffentlicht hat. Sie ging sehr schnell davon aus, dass ihr was ganz Schlimmes passiert ist. Es wurden Blutspuren in ihrem Café gefunden. Es wurden Blutspuren in ihrem Wagen gefunden. Und da war den Polizisten eigentlich schon relativ klar, okay, hier ist ein Gewaltverbrechen passiert. Dazu muss man sagen, Gerda Basse ist keine Unbekannte. Also die ist in Leer sehr bekannt. Die ist, ich würde schon sagen, philanthropisch angehaucht.
Ja, kann man so sagen.
Sie liebt Kunst, sie liebt Musik und ist dementsprechend auch sehr viel in Leer und Umgebung dabei, ihr Geld auszugeben für Kunst, Ausstellungen. Das gleiche gilt auch für Hamburg. Sie hat Immobilien, sie hat Geld. Gibt sich aber gar nicht so. Sie ist jetzt nicht die klassische Millionärin. Aber das macht diesen Fall so besonders, dass viele auch gedacht haben, Mensch, wo ist die denn? Die war doch immer überall. Und ihr Auto, ein super auffälliger Jaguar, wurde dann auch in Hamburg gefunden.
Eine auch, ihrer anderen Wohnungen, glaube ich auch.
Genau,
ne?
Bei ihrer anderen Wohnung, auch mit Blutspuren. Und dann war immer die Frage, was ist mit der passiert? Aber es kamen über die Monate immer wieder Nachrichten auf. Ja, es wird immer noch gesucht, aber niemand hat sie gefunden.
Ja, das ist wirklich, das spiegelt den Fall auch wieder, dass es immer nur so häppchenweise neue Sachen passiert sind. Vielleicht können wir jetzt einmal noch kurz zu einem, ja, ich habe es am Anfang schon angeteased, zu einem skurrilen Zwischenfall kommen, denn auch ein Hellseher hat sich irgendwann in die ganze Geschichte eingeklinkt. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Also, diese ganze Gerda Basser-Sache hat ja schon was sehr Filmreifes. Die Millionärin, die verschwindet, es wird Blut gefunden. Und als ob es nicht filmreifer werden könnte, hat sich dann dieser Hellseher eingeschaltet, der der Polizei seine Hilfe angeboten hatte. Er hatte gesagt, dass er schon im Vorfeld mit der Polizei zusammengearbeitet hat und auch durchaus Erfolge vorzuweisen hat. Und hat dann ehrenamtlich gesagt, Mensch, ich helfe euch. Er hat denen dann auch gesagt, die Leiche liegt an einem bestimmten Standort. Da wurde sie dann aber tatsächlich nicht gefunden.
Überraschenderweise hat er es nicht geschafft.
Nein, er hat es nicht geschafft. Aber die mysteriösen und doch sehr kuriosen Sachen gehen da eigentlich weiter. Der Hellseher hatte sich dann im Dezember, also knapp anderthalb, zwei Monate nach dem Verschwinden eingeschaltet. Und im Dezember war es dann auch, dass in der Presse rumging, dass ihr Bruder anfing, Dr. Basses Immobilien zu veräußern. Einmal kurz, da war noch gar nicht klar, ist sie denn tot? Die Polizei ging zwar von einem Gewaltverbrechen aus, aber die Leiche ist nicht gefunden worden. Also die Suche war noch sehr aktuell und frisch und da fing er schon an, ihre Immobilien zu verkaufen.
Und das waren nicht wenige und hatte ja auch einen extremen Wert. So, wie hat denn die Polizei darauf reagiert, dass auf einmal der Bruder schon, ich glaube sogar Makler beauftragt hat, das zu verkaufen?
Die Polizei hat sich da sehr bedeckt gehalten. Ich glaube, die Öffentlichkeit hatte mehr Meinung dazu. Ich persönlich muss auch sagen, es klingt für mich auch schon kurios, dass wenn mein Bruder oder mein Geschwisterkind vermisst worden wäre, würde ich jetzt tatsächlich nicht die Immobilien veräußern.
Nicht als erstes. So,
nicht das als nicht, erstes, ja. Vor allem wenn noch nichts klar ist.
Ja.
Aber wir wissen nicht, in welcher Situation der Bruder von Dr. Basse war, ob er vielleicht Geld braucht oder so. Aber es hat schon für Irritationen gesorgt in der Öffentlichkeit.
An dieser Stelle können wir vielleicht auch kurz sagen, der Fall, wir hatten es ja schon gesagt, liegt ungefähr 10 Jahre zurück, nicht ganz, aber ungefähr 10 Jahre. Wir haben da beide nicht aktiv dran mitgearbeitet, aber es ist trotzdem ein Fall, der halt extrem gut dokumentiert ist, ne?
Der ist sehr gut dokumentiert und auch in den letzten 10 Jahren wurde sehr viel darüber gesprochen. Also nicht nur währenddessen kann man sehr gut archivtechnisch nachvollziehen, was da passiert ist. Man kann sehr schön chronologisch aufarbeiten, wann welche Pressemitteilung veröffentlicht wurde, wann wer was gesagt hat, wann hat die Staatsanwaltschaft Aurich wieder was veröffentlicht. Und da sieht man, dass immer häppchenweise was passiert ist, was für uns in der Retrospektive natürlich sehr gebündelt wirkt. Aber damals, für die Menschen, die damals gelebt haben, damals hört sich so, ja, wahnsinnig so weit weg, ja, an, aber es war gar nicht so lange her.
Ja.
Aber damals ist alle paar Wochen mal wieder was in den Nachrichten aufgetaucht, sodass dass eigentlich über die Monate immer die Menschen immer mal wieder auf dem Schirm hatten. Ach ja, was denn mit Dr. Basse passiert? Ja, weiß ich gar nicht.
Ja.
Gibt eigentlich noch nichts Neues.
Ich erinnere mich da nämlich auch noch dran vor 10 Jahren. Ich habe den Fall dann schon mitbekommen, aber wie gesagt, nicht selber aktiv dran mich beteiligt an der Recherche. Aber man hat es natürlich dann mit Spannung auch gelesen. Braucht man nicht drum rumreden, dass das schon ein außergewöhnlicher Fall ist. Und du hattest schon gerade diesen Hellseher mal ins Spiel gebracht. Ich habe mich dann da auch noch mal eingelesen. Das ist ja auch ein sehr eigenwilliger Typ gewesen. Der war nämlich gelernter auch Journalist und der Großneffe von Rudolf Augstein, also dem Spiegelgründer, was ja auch nochmal irgendwie so eine eigene Note da reingibt. Und der hat dann auch irgendwie gesagt, er hätte eine Eingebung gehabt, nachdem er die Fotos von Gerda Basse gesehen hätte. Die braucht er ja unbedingt für seine Vorhersage. Und all das spielt damit rein, wo ich dann so dachte damals, weiß ich noch, ja, da muss doch die Polizei mal sagen, so, jetzt halte ich mal aus unseren Angelegenheiten raus. Aber es ist auch nicht so richtig passiert, so. Die haben das dann schon zur Kenntnis genommen, haben jetzt nicht groß mit ihm zusammengearbeitet, aber so all das hat, finde ich, diesen Fall für mich so ausgemacht.
Ich glaube, das ist auch so. Es wurde dann ja auch ein bisschen stiller, wie das, glaube ich, bei jeden Fällen so ist, dass am Anfang die Sensationssucht sehr hoch ist und dann ebbt es ein bisschen ab. Man kann auch gut am Archivmaterial nachvollziehen, dass das auch beim Gerda Basse-Fall so war. Die Hinweise wurden anscheinend weniger, die Polizei wertete die Hinweise auf. Die Suche ging im Hintergrund immer weiter, also mit Drohnen, mit Spürhunden, wurde gefühlt ganz Ostfriesland bis Hamburg. Also
Taucher waren im Spiel, glaube ich.
Taucher waren im Spiel, also überall hat man nach dieser Frau gesucht. Das Gebiet, das der Tatbeschuldigte oder der Festgenommene dann ja auch nannte, wurde auch durchkämmt, aber da hatte man auch nichts gefunden. Mhm. Und irgendwann im Januar war dann die Mordkommission tatsächlich so weit, dass sie allen Hinweisen nachgegangen sind, nichts herausgefunden haben und dann wurde die Mordkommission dann auch erstmal aufgelöst und man hat dann erstmal gewartet, was passiert. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch noch nicht klar, wie lange müssen wir jetzt warten, bis wir neue Informationen bekommen. Das hätte die Woche drauf passieren können, aber auch noch 10 Jahre.
Jetzt müssen wir, finde ich, mal an dem Punkt etwas mehr über Gerda Basse reden. Du hast schon gesagt, sie war eine Millionärin, hat durch, ich meine, Immobiliengeschäfte, sagtest du, Geld verdient. Was kann man über sie noch sagen? Was war das für ein Mensch?
Gerda Basse war ein Mensch, den ich persönlich nie kennengelernt habe. Das muss ich dazu sagen. Sie wirkt auf mich wie eine sehr interessante Person. Also es ist sehr interessant, über sie zu lesen, wie sie agiert hat, weil es so widersprüchlich in dem ist, was wir für ein Bild von einer Millionärin haben. Unsere Bilder von einer Millionärin sind entweder eine ganz schillernde Persönlichkeit oder eine Persönlichkeit, die sich irgendwie einigelt und nur für sich ist. Aber Gerda Basse war keine von den beiden. Sie war sowohl die Frau, die ihr Geld gerne ausgegeben hat. Ihr Geld hat sie mit Immobilien gemacht und hat die clever gekauft und verkauft und war Naturwissenschaftlerin, hatte da auch promoviert. In Leer war sie dann aber beheimatet und hat ihr Geld dafür eingesetzt, wie gesagt, Künstler zu unterstützen, hat ihr Haus für Künstler geöffnet, hat Ausstellungen angestoßen. Zeitweise wollte sie auch irgendwie die Rote Flora kaufen.
In also Hamburg, ja.
Total irgendwie drüber, würde man heutzutage irgendwie sagen. Also fast schon ein bisschen größenwahnsinnig. Ich kaufe jetzt die Rote Flora.
Genau, wer das nämlich nicht kennt, die Rote Flora ist Sternschanze in Hamburg. Also wirklich ein, ich glaube, der Staat ist offiziell besetzt. Also es ist eine besetzte Immobilie, wo ein Kollektiv, weiß nicht, ob man sagen kann, dahinter steht, die sagen, Kunst und Kultur ist das da, ganz bunt mit Graffiti von außen und ja, auch sehr politisches, aufgeladenes Stück Geschichte.
Genau. Ja. Also sie ist einerseits diese Kunstmäzenin, die sehr schillernde Sachen macht und Unterstützung anbietet, die andererseits aber so gar nicht so schillernd wirkt. Es wird über sie gesagt, dass sie Secondhand-Kleidung trug, auch so ein bisschen nicht einsiedlertechnisch lebte, aber überhaupt nicht extravagant. Also sie gab ihr Geld nicht für Nichtigkeiten aus. Gefühlt den einzigen Luxus, den sie sich irgendwie gegönnt hat, war halt diese die Villa, in der sie gelebt hat. Aber da hat sie auch immer Leute eingeladen und auch umsonst wohnen lassen. Und natürlich ihr Gefährt, ihr Jaguar.
Ein Jaguar XJ49, Baujahr 89, soll wohl ein ganz besonderes. Ich bin jetzt kein Autonah, aber
auch nicht.
Aber ist wohl, man hat es auf Fotos gesehen, es ist ein sehr auffälliges Fahrzeug.
Es ist ein sehr auffälliges Fahrzeug, aber es ist ja auch schön, dass sie sich auch selber trotzdem was gönnen konnte.
Ja,
und dann auch wusste, wo sie ihr Geld eingesetzt hat. Das zeugt ja auch davon, dass sie eine recht clevere Frau
auf
gewesen
jeden Fall.
Ist. Dass sie genau wusste, wofür sie ihr Geld einsetzt. Nicht für Klamotten oder Shishi, was irgendwie andere blendet. Sondern so ein Auto kauft man ja auch für sich. Und anscheinend hat sie das getan.
Ja. Und sie hat, glaube ich, auch so, finde ich, habe ich es rausgelesen, rigoros ihren Lebensplan einfach umgesetzt. Sie hat das gemacht. Sie hat nicht drüber nachgedacht, wie andere über sie denken, sondern sie hat so gelebt, wie sie es für richtig hält. Finde ich auch irgendwie eine Sache, die ja bewundernswert ist, was vielleicht auch einige gar nicht können.
Das ist auch so. Sie war auch eine Person, die auch durchaus in der Kritik stand. Also deswegen, sie war weder das eine noch das andere. Sie war keine friedfertige Millionärin, die nur Kunst gesponsert hat, sondern sie war auch bekannt dafür, wie gesagt, ihre Meinung zu sagen, aber auch gerne zu trinken. Sie war streitsüchtig. Sie mochte es, zu diskutieren und auch mal laut zu werden, zu trinken. Sie hat das Leben genossen, sie hat Partys gefeiert. Also ganz interessante Frau, die extrem viele Facetten hat und nicht der klassischen Person entspricht.
Genau, die ist auch keinem Streit aus dem Weg gegangen. Ich erinnere mich da noch an eine Geschichte. Ich glaube, sie wollte auch mal eine Zeit lang das Zollhaus in Leer zum Beispiel kaufen. Das war auch so eine Geschichte. Diese Immobilie, sie hatte da Pläne mit und ist dann immer wieder vorgeprescht, wollte es bekommen, aber hat sich, glaube ich, am Ende nicht durchgesetzt. Und da sind auch ein paar, Wortnicklichkeiten von A nach B gekommen. Also muss man ja auch sagen, sie hat dann kein Blatt vom Mund genommen.
Genau, und diese Gerda Basse, das ist ja eine Person, das ist ein Mensch mit ganz vielen Facetten, so wie du und ich. Und diese Dr. Gerda Basse war auf einmal weg. Und da reden wir halt heute, 10 Jahre später, drüber, relativ locker. Aber das ist ein Mensch, der auf einmal weg war, dem Gewaltverbrechen angetan wurde. Und man wusste nicht, was ist mit der passiert. Es wurde Blut von ihr gefunden, das war klar. Sie war eine öffentliche Person, das war auch klar. Aber wo ist sie?
Kurze Werbung. Werbung Ende. Lass uns da mal ein bisschen weitergehen in der Geschichte. Du hast schon gesagt, es wurde Blut gefunden. Woher kam jetzt dieses Blut? Also was ist daraus abgeleitet worden?
Die Ermittler wussten relativ schnell nach dem Verschwinden, dass ein Gewaltverbrechen passiert sein muss, weil Blut sowohl in ihrem Jaguar gefunden wurde, der in Hamburg stand, und es wurde auch Blut gefunden in ihrem Galeriecafé. In Leer. Und deswegen wussten sie, irgendwas muss passiert sein, weil 2 Blutspuren, sowohl in Leer als auch in Hamburg. Dazwischen liegen hunderte von Kilometern. Da muss irgendwas passiert sein. Was wusste man nicht? Und ja.
Blutspuren überall. Aber die Frage bleibt ja, wo ist sie?
Wo ist sie? Die Frage wurde dann am 5. März beantwortet. Da wurde bei Zevetal, also bei Hamburg, sage ich jetzt mal, eine Frauenleiche gefunden. Durch einen Spaziergänger. Die Frauenleiche soll unter Grünabfällen gelegen haben. Ja, auch schon mehrere Monate, sodass man auch erstmal schauen musste, wer ist diese Frau? Relativ schnell war dann aber klar, das ist Dr. Gerda Bassett, die da tot im Waldstück gelegen hat.
Genau, wir reden jetzt über Anfang März. Sie ist verschwunden Oktober, November. Also hat ein halbes Jahr gedauert über das, was wir jetzt in der Zeit bisher zusammengefasst haben. Sie wurde gefunden, muss doch jetzt ein entscheidender Knackpunkt gewesen sein in der Ermittlung, oder?
Das war ein entscheidender Knackpunkt, weil man bisher nicht genau wusste, wie geht's jetzt weiter. Jetzt hat man eine Leiche. Man hatte ja auch einen Tatbeschuldigten, wie ich ja schon gesagt hatte. Also wurde dann Anfang April Anklage erhoben.
Gegen diesen Mann, der bereits in Tatverdacht stand.
Genau, und das ist auch ein guter Punkt, glaube ich. Da können wir mal über den Beschuldigten sprechen. Ja. Christian I. heißt der. Christian I. ist genau so eine undurchsichtige Person wie Dr. Gerda Basse. Über Christian I. ist eigentlich wenig bekannt, außer dass er irgendwie vieles gewesen sein soll. Auch Christian I. hat keinen stringenten Lebenslauf, sondern war mal dies, mal das. Also er war ein 55-jähriger Mann, auch aus dem Nordwesten. Soll auch vorbestraft gewesen sein.
Unter anderem Betrug, glaube ich.
Unter anderem Betrug, soll Musikproduzent gewesen sein. Ich hatte gelesen, dass Depeche Mode und Tic-Tac-Toe da im Gespräch gewesen sein sollen. Also, aber
ich glaube, er hat gesagt, dass er sie quasi mitproduziert hätte. Ob das so stimmt, ich glaube, kann man Fragezeichen
dran. Ob das so stimmt, wissen wir nicht.
Genau.
Aber Christian I. gibt sich, glaube ich, gerne als Musiker. Und so ist er dann tatsächlich auch an Dr. Gerda Basse gekommen. Die haben sich kennengelernt, auch im Oktober, also Anfang Oktober 2016. Und dann ging alles recht schnell. Er ist auf jeden Fall in eine ihrer Immobilien eingezogen. Sie hatten ihn da wohnen lassen. Und relativ schnell entwickelte sich auch ein Liebesverhältnis.
Also sie waren ein Paar?
Irgendwie schon, aber Affäre würde ich es jetzt mal. Ich meine, wie sehr kann man ein Paar sein, wenn wir reden hier davon, dass die sich Anfang Oktober kennengelernt haben. Und am 21. auf den 22. Oktober soll schon die Tatnacht gewesen sein. Wir reden hier von einer Zeitspanne von 2 bis 3 Wochen.
Einigen Wochen, ja.
Wie sehr Paar kann man da sein? Aber das weiß ich nicht. Das wissen tatsächlich nur Dr. Gerda Basse, Gott hab sie selig, und Christian I., was da so zwischen den beiden war. Aber irgendwie ein sexuelles Verhältnis, da ist man sich sicher, hat es schon bestanden.
Was ich auch noch interessant finde, der Christian, du hast schon gesagt, war auch so ein bisschen zwielichtig, undurchsichtig. Aber der hat ja auch nicht nur im Nordwesten gelebt, sondern ich glaube, Ibiza war teilweise auch in seiner Agenda. Er war irgendwie aus Bochum, meine ich, gebürtig.
Genau, er soll aus Bochum gewesen sein und war dann halt irgendwie Musikproduzent auf Ibiza.
Webdesign hat er sich ausgegeben, was er gar nicht so richtig konnte.
Soll aber auch Familie in Friesland gehabt haben. Er war irgendwie alles und er ist irgendwie als Person überhaupt nicht greifbar. Und
auch viele Brüche in seiner Vita irgendwie, ne? Ja.
Und das, was wir eigentlich über Christian I. wissen, wissen wir nur aus den Prozesstagen. Der Prozess beginnt dann Anfang Mai und relativ schnell, da werden viele Aussagen getätigt, auch zu Christian I. Ein Mithäftling soll gesagt haben, dass er im Gefängnis über den Mord an Gerda Basse ein bisschen geprahlt haben soll. Es gab Gutachter über Christian I., die ihm eigentlich bescheinigt haben, dass er keine aggressive Person ist. Also er soll kein mordlustiger Mensch gewesen sein, der jetzt kaltblütig morden würde.
Wörtlich hieß es dann sogar, er wird als intelligent, begeisterungsfähig und eher friedfertig beschrieben. Also dass er, genau wie du sagst, kein impulsiver Mensch war. Vor Gericht hat ein Gutachter über Christian I. gesprochen. Sie haben mehrmals Gespräche geführt und er beschreibt Christian I. als narzisstische Persönlichkeit, die das Bedürfnis hat, sich darzustellen und bewundert zu werden. Er habe Schwierigkeiten, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Und ja, er hatte vieles im Leben angefangen und sich dann immer wieder verzettelt. Aber das alles sei eben nicht krankhaft, hat der Gutachter formuliert. Wir haben schon hier im Podcast gehört, Christian I. hat immer wieder einen Neuanfang gewagt. Er war Gastronom, Koch, Designer. Immer wieder hat er sich als Musikproduzent beschrieben. Er selbst stammt aus einfachsten Verhältnissen, wurde gesagt. Und nach der zweiten Heirat seiner Mutter wurde er dann Teil einer Essener Großbürgerfamilie. Doch der Stiefvater habe ihn nicht adoptiert. Deswegen landete Christian I. im Internat. Er war ein Anhang, er war ein Außenseiter, hat der Gutachter formuliert.
Die Anklage hatte ja auf Totschlag plädiert. Irgendwann ist das Gericht oder hat der Richter dem Mitangeklagten Christian I. dann aber einen Deal angeboten in dem Prozess. Der Prozess sollte wirklich, glaube ich, fast anderthalb Jahre eigentlich dauern. 15 Termine waren angesetzt. Dann wurde Christian I. der Deal angeboten. Mensch, wir geben dir 6 bis 7 Jahre. Dafür musst du aber gestehen. Und das Geständnis, das daraufhin Mitte September von Christian I.'s Anwalt verlesen wird, ist eigentlich das einzige Zeugnis, das zeigt, was in der Nacht passiert ist, aber vielleicht auch, wer Christian I. war und wie das alles abgelaufen ist und auch warum.
Ich finde, das ist der Punkt, wo wir einfach mal wirklich über diese Tatnacht sprechen, weil du hast schon angedeutet, er hat ein Geständnis dann abgelehnt, ist auf diesen Deal eingegangen. Es waren natürlich auch noch andere Zeugen im Gerichtsstand, auch Bekannte von Gerda Basse, die auch immer wieder in ihrem Café zu Gast waren. Nach diesem Geständnis zeichnet sich dann dieser letzte Abend. Also was ist da passiert?
Also es soll so gewesen sein, dass der Abend, also dass das Ende des Abends überhaupt nicht vorhersehbar war. Es waren Leute im Café, Dr. Basse mit ihrem Lebenspartner, mit Christian I. und anderen Freunden, und die hatten anscheinend eine gute Zeit, so wie Christian I. und auch Zeugen das bestätigen. Es wurde getanzt, es wurde gelacht. Wir hatten ja schon gesagt, Frau Basse war manchmal ein bisschen streitsüchtig. Manchmal gab es so Spitzen gegen ihren Partner oder gegen ihren Mitbewohner. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn nennen soll, ja. Oder gegen Herrn I. Aber es war ein toller Abend irgendwie. Es wurde musiziert. Und die hatten, glaube ich, eine gute Zeit. Es wurde natürlich auch getrunken, bis dann die Stimmung auf einmal kippte. Und oft braucht es ja nur irgendwie eine Sekunde, dass so eine positive Stimmung auf einmal negativ wird. Und das war anscheinend so, dass Christian I. irgendwie ein Glas hat fallen lassen. Scherben gehen zu Bruch. Und daraufhin soll Dr. Basse ihn beschimpft haben. Also warum lässt du das jetzt fallen? Und sie soll ihn als Nichtsnutz betitelt haben. Und den Mitfeiernden wurde die Situation dann ein bisschen zu angespannt. Die sind dann auch gegangen, haben das Galeriecafé verlassen und haben die beiden alleine gelassen. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass auch die beiden gar nicht damit gerechnet hatten, dass das so eskaliert, sondern die sollen sich eine Matratze hingelegt haben, weil es wurde ja viel getrunken. Aber anstatt zu schlafen, wollte sie anscheinend Geschlechtsverkehr mit ihm. Er wollte aber nicht, woraufhin sie ihn als Schlappschwanz betitelte. Ihn immer wieder anstachelte, kannst ja nichts, du bist ja nichts.
Also ein richtiger Streit ist vom Zaun gebrochen.
Ein richtiger Streit, und aus Zeugenaussagen oder vielen Freunden war schon klar, also sie konnte auch richtig austeilen und richtig fies werden. Und anscheinend wurde sie das an diesem Abend gegenüber Christian I. Da war viel Alkohol mit im Spiel und sie soll richtig fies geworden sein. Ihn persönlich extrem klein gemacht haben und richtig böse.
Wie hat er reagiert?
Er wollte, dass sie aufhört. Das hat er auch in seinem Geständnis, das der Anwalt vorgelesen hat, gesagt. Ich wollte einfach, dass sie aufhört. Er hat dann einen Hocker genommen.
Barhocker.
Laut eigenen Aussagen, genau, und hat zugeschlagen. Auch als sie auf dem Boden lag, immer wieder, bis sie blutend am Boden gelegen haben soll. Er selbst hat dann gesagt, dass sie dann irgendwas geraunt haben soll, immer noch wie verpiss dich.
Also sie war noch angeblich ansprechbar.
Sie war noch angeblich ansprechbar. Und seiner Aussage nach hatte er sich dann hingelegt. Es ist ihm anscheinend zu viel geworden. So, er legt sich dann hin. Und als er den nächsten Morgen aufgewacht sein soll, lag sie dann anscheinend tot. Er soll dann in Panik verfallen sein und hatte ihre Leiche dann, ich glaube sogar ein paar Tage später erst versteckt.
Ja, in einen Teppich eingewickelt und sie dann da rausgeschafft.
Versteckt, genau. Ja. Zwischenzeitlich war noch gar nicht klar, ob er sie, ich sag jetzt mal, nur mit einem Hocker gehauen hat oder ob noch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Die Beamten fanden nämlich auch ein Messer in der Spüle, das blutig gewesen sein soll. Nach der Obduktion konnte man aber da auch das nicht genau feststellen, weil nochmal, sie lag da ein halbes Jahr im Wald, wurde von Tieren angefressen. Die Natur nimmt ihren Lauf, organische Gegenstände zersetzen sich. Man konnte das nicht mehr richtig nachvollziehen, ob da jetzt ein Messer im Spiel gewesen ist oder nicht. Deswegen hat man das auch, glaube ich, rausgelassen. Aber er wurde dann verurteilt, das war ja auch der Deal, nicht wegen Totschlags, sondern wegen
Körperverletzung mit Todesfolge.
Körperverletzung mit Todesfolge, genau.
Wie lange hat er bekommen?
Das Gericht hatte ihm ja gesagt 6 bis 7 Jahre. Die Staatsanwaltschaft hat 7 Jahre gefordert. Die Verteidigung 6 und der Richter hat dann 6,5 Jahre anberaumt. Er selber hatte dann auch noch gesagt, also er sieht das nicht, dass da eine Tötungsabsicht stattgefunden hat, als er diesen Hocker in die Hand nahm. Das ist natürlich alles total im Affekt und es wird auch gesagt, dass er 2,0 Promille hatte. Aber der Richter an sich hat keine Tötungsabsicht gesehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch für den Urteilsspruch gewesen.
Total. Das haben ja auch die, du hast schon gesagt, die Freunde waren ja noch da. Ich meine, es war am Ende eine Fünfergruppe. Es war ein befreundetes Lehrerpaar, was mitgefeiert hat. Plus von den beiden eine Bekannte noch, die sich dann mit Gerda Basse und dem Christian getroffen haben. Ausgelassen, Sekt ist geflossen, Rotwein, Musik. Es wurde, glaube ich, getanzt, gewankt. Und die haben auch gesagt dann vor Gericht, als wir gesehen haben, die Stimmung kippt, sie haben noch geholfen, die Matratze hinzunehmen, haben auch dann gesagt, wir hätten uns nicht vorstellen können, dass sowas jetzt passiert. Also die haben die Situation in dem Moment dann ja auch nicht als gefährlich für irgendeine der Beteiligten, Christian oder Gerda Basse, irgendwie eingesehen, sondern dachten einfach, na, die schlafen jetzt ihren Rausch aus und morgen geht das Leben weiter.
Ja.
Und das ist dann nicht passiert.
Ja, ich denke ja, dass das so gewesen ist. Dass niemand davon ausgegangen ist, dass da irgendwie eine Tötungsabsicht oder ein Mord geschehen ist. Ich meine, was wäre auch sein Motiv gewesen? Er hat ja an sich nichts, keinen Vorteil aus ihrem Tod gezogen. Er bekommt kein Geld, er hat sie erst kurz gekannt. Auf mich persönlich erscheint das wie eine komplette Kurzschlussreaktion. Dieser Gewaltflash möchte ich ihn jetzt mal nennen. Aber ob er sie umbringen wollte, ich vermute tatsächlich eher nicht. Zumindest hat das der Richter so gesehen. Und ich meine, wir leben in einem Rechtsstaat. Das Gericht hat geurteilt und dem müssen wir uns so fügen und
ja, jetzt ist er ja wahrscheinlich auch wieder nach den 6,5 Jahren, die sind abgelaufen, sehr wahrscheinlich wieder auf freiem Fuß. Also wir wissen nicht, wo er jetzt ist. Das verraten natürlich Gerichte zu Recht auch nicht, denn wie du sagst, er hat seine Strafe ja abgesessen und auch er verdient jetzt, resozialisiert zu werden.
Genau, wir leben halt in einem Rechtsstaat. Da hat jeder die Möglichkeit auf eine zweite Chance. Und das gilt auch für Totschläger, für Mörder, das gilt für alle Verurteilten. Und das gilt halt auch für Christian I. Und er hat auch Familie, die auch Frieden jetzt verdienen.
Absolut. Wir hatten schon eingangs gesagt, wirklich ein außergewöhnlicher Fall, weil er so viele, ja, ich würde sagen, Puzzleteile einfach auch zusammen hat. Natürlich ist die Geschichte wahnsinnig interessant, aber es gibt ja noch mehr, warum man den Fall jetzt nochmal erzählen kann, ne?
Also ich hatte mich gefragt, als ich mich durch die Archive gewühlt habe, warum berichten wir darüber? Das ist eine wichtige Frage, auch als Journalisten, die wir uns immer wieder stellen müssen. Das ist ein Unterhaltungspodcast, da müssen wir auch irgendwie nichts verstecken. Die Leute hören den ja auch. True Crime ist eines der erfolgreichsten Formate, die es hier im deutschen Markt gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, sogar weltweit. Und es ist eine Art Unterhaltung, aber es ist da halt auch ganz viel Menschliches dahinter. Menschliche Abgründe, menschliche Verluste. Dahinter steckt eine Person, die umgebracht worden ist, die aufgrund von so einem Stimmungsshift gestorben ist. Und das ist eine ganz tragische Situation, die vermutlich so nicht passiert wäre. Und jetzt kommt für mich, warum ich das wichtig finde, dass wir drüber reden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so nicht passiert wäre, wenn die da nicht einen über den Durst getrunken hätten.
Ja, ordentlich getrunken hätten, ja.
Das muss man ja so klar sagen. Die haben sich die Hacke zugesoffen und dann ist die Situation eskaliert. Und Christian I. wird eigentlich als relativ friedliebend beschrieben, aber unter Druck, unter fiesen Beleidigungen kann, glaube ich, jeder irgendwie die Kontrolle verlieren. Und so ein Kontrollverlust geht halt ganz oft einher mit so Substanzen wie Drogen. Und dazu gehört halt einfach auch Alkohol. Das ist eine gefährliche Droge.
Ja, finde ich auch absolut. Und ich gehe auch sogar so weit zu sagen, dass jeder Mensch, egal wie friedfertig man selber ist oder nicht, bestimmt so einen Triggerpunkt erreichen kann, dass man jetzt nicht gleich jemanden umbringt, aber mal in einer Situation die Fassung verliert. Also muss ja nicht gleich irgendwie in der Tötung enden, aber dass es bestimmt irgendwelche Punkte gibt, die durch, wenn man Alkohol trinkt, vielleicht auch schneller ausgelöst werden. Davor ist, glaube ich, keiner sicher.
Es ist ja ganz klassische Impulskontrolle, die wir ja erst im Laufe unseres Erwachsenenalters lernen. Und wenn der Vorhang fällt und unsere Kontrolle auf einmal uns entgleitet, dann passieren halt einfach Sachen. Ich glaube, das kennt jeder. Das wirkt ja auch bei jedem anders. Wenn jemand die Kontrolle verliert durch Alkohol, hat er vielleicht auf den Tisch getanzt oder so, was er vorher niemals gemacht hätte. Und bei so einer negativen Stimmung ist es Christian E. halt passiert, dass sie die Kontrolle über sich selbst verloren hat. Und er hat ja auch immer wieder gesagt, ich wollte, dass sie aufhört. Ich wollte, dass sie aufhört. So schlimme Sachen über mich zu sagen.
Damit schließen wir die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Alkohol kann aus einer harmlos beginnenden Situation schnell eine gefährliche machen. Er verändert Wahrnehmung, hemmt die Impulskontrolle und verstärkt Aggression, selbst bei Menschen, die sonst friedlich sind. In Deutschland gelten rund 2,2 Millionen Erwachsene als alkoholabhängig. Dazu kommen 1,7 Millionen mit Alkoholmissbrauch. In unserem Fall wurde aus einem Streit ein tödlicher Konflikt, eine Eskalation, die durch Alkoholkonsum begünstigt wurde. Die traurige Erkenntnis, solche Situationen können jederzeit passieren, in jedem sozialen Umfeld. Alkohol ist nicht nur ein Genussmittel, er kann auch ein Brandbeschleuniger sein, der Leben zerstört. Mich würde daher interessieren, wie ihr über das Thema Alkohol denkt. Findet ihr die aktuellen Regelungen in Ordnung so oder müsste hier mehr gemacht werden? Wenn ihr diese Folge jetzt bei Spotify hört, dann schreibt mir eure Meinung doch gern in die Kommentare. Pia, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Ja, gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Tatort Nordwesten. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr auch es interessant fand, was wir am Ende jetzt nochmal für Gedanken hatten, dann freuen wir uns natürlich über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr noch Menschen kennt, die diese Folge vielleicht auch hören sollten, dann leitet sie gern weiter. Würde uns auch nochmal helfen. Vielen Dank und bis in 14 Tagen. Tschüss.